Hallo und herzlich willkommen zu Im Kreis gedacht, dem Podcast für mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen. Hier dreht sich alles um grüne Ideen und nachhaltige Strategien, wie Unternehmen einen positiven Einfluss auf die Welt ausüben können. Ich bin Laura Grotenrath, Host dieses Podcasts und selbstständige Nachhaltigkeitsberaterin. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und los geht's mit der heutigen Folge.
Ich freue mich total, dass der Frido heute da ist. Wir haben uns noch vor der Corona-Krise vor vielen Jahren mal kennengelernt in einem Startup-Programm. Stell dich doch einfach mal selbst kurz vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Fridolin Pflüger. Ich bin hier Geschäftsführer einer von zweien von Holy Poly. Wir haben vor gut 4 Jahren entschlossen, Holy Poly zu gründen, damals zu 8. Und seitdem ist meine Rolle so ein bisschen dieses sehr ambitionierte und vielschichtige und holistische Vorhaben, was wir hier betreiben, nämlich aus einer Hand alles bieten zu können, was für Kunststoffkreislauf nötig ist, vom ersten Prototyp bis zur vollen Industrialisierung auch international bieten zu können und dafür irgendwie die ganzen Puzzlesteine zu sehen und immer zu sagen, nee, doch, das müssen wir dann wohl auch noch machen oder zumindest organisieren, dass es gemacht wird. Das ist meine Rolle, das heißt konkret Vertrieb ganz viel. Also ich denke mir die ganzen Projekte aus, die wir machen, auch strategische Geschäftsentwicklung bei uns und natürlich noch 10.000 andere Dinge, die so sind bei einem explodierenden Startup.
Ja, ich habe dich vor einer Weile auf LinkedIn wieder entdeckt und ich hatte dich von 2019 noch als so die Precious Plastics Menschen auf dem Schirm, also letztlich Kunststoff Recycling wieder in Kreislauf bringen in kleinerem Stil auf dem Schirm. War Holy Poly, also dieses Große von Anfang an euer Plan oder wie hat sich das Ganze entwickelt?
Ja, schon, kann man sagen. Das ist der Plan. Wir haben, jetzt muss ich lügen, sowas wie 5 Jahre circa ziemlich erfolgreich so ein Precious Plastic Projekt betrieben mit einem Bildungsfokus, wo wir auch schon relativ viel Engineering reingebracht haben, aber eben in diesem super Low-Tech-Style, wie Precious Plastic halt funktioniert, mit den einfachen
Erzähl vielleicht
Maschinen.
mal kurz, was ist Precious Plastics genau für alle, die das noch nicht kennen?
Ja, klar, gern. Das ist eine Open-Source-Hardware-Entwicklung. Das bedeutet offene Baupläne, die einfach kostenlos für alle zugänglich sind im Internet, plus eine Community-Plattform dazu. Es gibt mittlerweile auch einen Marktplatz dazu und halt einfach so wie Open-Source-Software halt eben den Source-Code offenlegt und man dann halt eben neue Effekte an Qualität, aber eben auch an Innovation hat, die auf der Basis von einem offenen Herangehen entstehen. Passiert das eben bei der Hardware in dem Fall auch, gibt es auch ein paar andere Projekte. Und jeder kann das halt nachbauen auf der Welt und seinen Dreh dann machen davon und gerne natürlich auch zurückgeben an die Community und auch gerne Businesses darauf aufbauen. Und wir haben eben eigentlich einen Non-Profit-Bildungsbetrieb hier aufgebaut. Den gibt es auch weiterhin. Das Projekt heißt Kunststoffschmiede und ist hier angedockt an den Verein Konglomerat e.V., aus dem wir auch hervorgegangen sind, wo wir eigentlich alle aktiv waren vorher. Und die Idee ist, einfach mal jeden erleben zu lassen, wie einfach Kunststoffrecycling funktioniert. Also das ist irgendwie so ein Material, da hat man keinen Zugang zu. Man hat schon mal vielleicht eine Holzplatte geschliffen oder irgendwie vielleicht auch mal eine Diode wurde dran gelötet oder so. Es gibt ja so Zugang zu irgendwie gewissen Materialien und Fertigungsmethoden, also zumindest rudimentären, dass man irgendwie weiß, okay, dahinter ist halt irgendwie halt Strom oder so, aber mit Plastik ist es immer so sehr unklar oder niemand hat sich je Gedanken dazu gemacht. Dazu kommt halt eben, dass man Plastik generell blöd findet, weil das ist ja irgendwie, daran sterben ja die Schildkröten und generell ist es ja irgendwie der Teufel. Und in dieser Mischung von super Unkenntnis und genereller Verteufelung, dem haben wir halt entgegengesetzt, dass man mit einfachsten Maschinen das selbst erleben kann und eben aus dem eigenen Joghurtbecher sowas wie ein Lineal oder das krasseste Produkt war dann eine Fahrradlampe, die man machen konnte, so das Gehäuse davon. Und das eben mit so Maschinen, kann man sich vorstellen, so einfach ein Rohr mit einem Hebel dran, Heizmanschetten außen dran, die das Plastik warm machen auf 200 Grad, dass das flüssig wird und von unten dann ein Wagenheber, wo du mit der Hand dann so eine einfache Form randrehst und dann drückst du den Hebel, dann wird es da reingespritzt und dann hast du halt eine Wäscheklammer oder ein Lineal oder so. Und das war das Prinzip. Damit haben wir ganz viel erreicht, so an Awareness und an Thematisierung, aber eben konstruktiver, nicht so dieser Du-Du-Du-Finger, das ist alles böse und schlimm und so, sondern halt eben, ah krass, was, okay, Moment, warum recyceln wir eigentlich nicht alles? Das ist so, das ist so sofort innerhalb von 5 Minuten, nie davon gehört, bis zu, Moment, und irgendwie coole Wäscheklammer, die ich hier in der Hand habe. Sieht aus wie ein Fisch und ist marmoriert. Das war so der Effekt. Und was es aber eben, dann waren wir dann ehrlich zu uns, auch bedeutet hat, ist es wie so, wenn man jetzt selber gärtnert oder so. Alles schön und gut und macht auch Spaß und ist richtig und cool und eben toller Bildungseffekt und so. Aber was tun deine drei Tomatenstauden hinterm Haus oder auf dem Balkon mit dem Agrarsystem? Wo wir eigentlich das Problem haben, wenn wir über irgendwie Weltübernutzung und Nachhaltigkeit sprechen. Und genauso war es dann halt für uns, wir sagen, okay, das funktioniert super toll, aber wie viel Kilo Kunststoff haben wir bis jetzt verarbeitet? Auf der Welt sind es 400 Millionen Tonnen im Jahr, die verarbeitet werden. Und wir haben, weiß ich nicht, wenn es hochkommt, vielleicht, weiß ich, 100 Kilo geschafft in der Zeit, so vom Gefühl. Es liegt ja nicht viel und die Produkte waren klein. Und entsprechend niedrig war der tatsächliche Impact auf die echte Kreislaufwirtschaft. Wo es ja, ich spreche jetzt mittlerweile immer so vom Stoffwechsel der Welt, um den es ja geht. Da geht es halt um riesige Umwälzungen an Material und eben die Materialwirtschaft dahinter. Und mit dem Eingeständnis plus halt irgendwie so der Tatsache, dass es schwer ist, mit Bildung Geld zu verdienen. Das war alles immer gefördert und prekär auch. Damit sind wir dann gestartet und haben uns aber schon überlegt, wie können wir halt wirklich so mit den Skills, die wir haben und den Zugängen, die wir haben und so und dem, was wir uns vorstellen können, echt einen Unterschied machen auf das ganze System Kunststoffverarbeitung. Und das war dann eben in diesem Project Together, Act on Plastic, Soul Inkubator, das war alles Mögliche gemischt, aber also diesem quasi Social Entrepreneurship Inkubator, in dem wir uns getroffen haben. Da gab es dann die Hilfe, dass man mit so einem Framework von Ashoka sich überlegt hat, wie mache ich denn hier wirklich einen Unterschied und was ist das System und wie sie so das auch gemappt haben und dann überlegt haben, wie interagieren da verschiedene Akteure und was könnte der Hebel sein, den wir hier systemisch ansetzen. Und da kam mir dabei raus, dass die Markenhersteller von langlebigen Kunststoffprodukten, also wir machen nicht Verpackung, wir machen jetzt nicht Bau, auch nicht so Agrar oder sowas, sondern so die langlebigen Produkte, sowas wie Elektrogeräte oder Fahrzeuge oder Schreibware oder Spielzeug, so Zeug. Also das, wo man auch so relativ klar, jeder, der dreimal drüber nachdenkt, irgendwie sagen würde, okay, dass ein Stift irgendwie aus Plastik ist, macht irgendwie Sinn. Oder meine Waschmaschine. So, das ist irgendwie, da gibt es aus Glas oder Blech oder so, würde das keinen Sinn ergeben. Also dafür braucht man den Werkstoff ganz zweifelsohne, aber da wird halt super wenig recycelt und die da am meisten eigentlich kontrollieren davon, sind halt natürlich die Hersteller. Also die, wenn wir bei der Waschmaschine bleiben, die Boschs und Miele und so weiter dieser Welt. Und die haben aber am wenigsten oder die haben sehr viele Hürden, um umzusteigen auf Kreislaufwirtschaft und Recycling. Und deswegen war unser Ansatz dann damals, wie können wir strategisch einen Unterschied machen, indem wir uns an die wenden, als einen wirklichen Dienstleister, einen Full-Service-Dienstleister, speziell für die und ihre Needs, der aber dann nicht nur irgendeine Nische, sondern eben diesen Full-Service macht. Also ihnen alles aus einer Hand bietet, an Zugang, an Wissen, eben runtergebrochen in Projekte, dann so Professional Services Business, damit die weiterkommen. Und dann war relativ klar, eben genau, es läuft über Projekte, das ist so ein Schritt für Schritt und es ist immer die Frage, was ist der nächste Schritt? Es gibt kein richtig oder falsch oder nachhaltig oder nicht nachhaltig, sondern es gibt ein Commitment, da besser zu werden und dann ist die Frage, was ist ein schlauer nächster Schritt? Und das war tatsächlich von Anfang an der Plan, ja. Auch wenn es größenwahnsinnig war, so wie die meisten Sachen, an denen ich mich so beteiligt habe bisher, sind wir da echt weit gekommen in den letzten 4 Jahren, auch wenn der Weg natürlich weit bleibt und es kein Zuckerschlecken ist oftmals, aber so an sich, ja, haben wir die gleichen Momente wie damals in der Fußgängerzone mit der Wäscheklammer, so, ah, krass, okay, warte mal, Moment. Okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Das haben wir jetzt so auf dem industriellen Level mit den großen Brands, für
Cool.
die wir arbeiten. Und damit geht die Arbeit dann halt erst los, blöderweise, ne? Aber also, weil man muss es ja auch wirklich groß machen. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt schon irgendwie Hunderte, Tausende oder gar Zehn oder Hunderttausende Tonnen irgendwie verarbeiten würden oder umlenken würden. Also da ist noch viel Skalierungsweg vor uns, um wirklich den Impact zu entfalten. Aber wir haben es jetzt geschafft, wirklich auf diesem industriellen Level das Know-how anzuhäufen und zu verstehen, wie man da echt was bewegen kann und sind da dran, ganze Stoffströme aufzubauen und umzulenken.
Du hast es gerade schon angerissen, so ihr macht Full-Service-Beratung, ihr lenkt Stoffströme um. Wie sieht denn so ein typisches Projekt bei euch aus? Also stell dir mal vor, du sitzt jetzt hier nicht mit mir, sondern mit jemandem, der noch nie von euch gehört hat und erklärst ihm das.
Es gibt eigentlich kein typisches Projekt, muss man sagen. Die sind alle sehr unterschiedlich. Also wir haben so 10 Service-Pakete, die so Namen tragen wie Deep Sourcing und Materialentwicklung oder Konzeption, Recyclingprogramm oder Prototyping, zirkuläres Produkt oder so. Da gibt es schon sozusagen Standardprobleme, die dahinter stehen und Aufgabenstellungen und dann auch Standardprozesse, wie wir dem näher kommen. Aber es ist jedes Mal sehr unterschiedlich. Was man klar sagen kann, ist, entweder die Leute kommen mit dem Anliegen, ein Produkt auf den Markt zu bringen, ein recyceltes, oder eben eins umzustellen von neuem Kunststoff auf recycelten Kunststoff zu uns. Das nennen wir dann Make Use als Überschrift, diese ganze Route von eben erster Prototyp über Material finden bis hin zu in die Fertigung bringen, vielleicht am Design was ändern und so, alles sozusagen entwicklungs- und fertigungsfokussiert, also es halt anwenden, den Kunststoff im neuen Produkt. Und die andere Sparte ist Take Back. Das heißt, vom Altprodukt, dem oft eben in unseren Branchen ungenutzten Altprodukt, weil es gibt keine Mülltonne für Spielzeug. Oder es gibt halt super wenig Recycling von Altfahrzeugen. Also nur gewisse Teile davon werden aktuell benutzt. Und dann geht es halt darum, wo ist das Altprodukt hin? Also das sind ja alles so etablierte Unternehmen, die seit Jahrzehnten viel, viel in die Welt bringen. Und dann spricht man so vom anthropogenen Lager, also eben den Produkten, die in der Welt sind, die noch nicht Müll sind, sondern irgendwo bei den Konsumenten oder verbaut in den Häusern, in den Zügen, wo auch immer. Und dann ist die Frage, wo sind sie, in welchem Zustand, wie komme ich daran? Und dann immer der Versuch, halt eben separate Ströme aufzubauen, weil es nicht so ist, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass du quasi bunt gemischtes Plastik in eine große Maschine hauen kannst und dann, egal was es für einen Ursprung hat, kann dir das raussortieren in lauter Feine, sondern jeder Schritt kostet, also jede Separation ist immer eine Separation von A nach B, also es gibt zwei Sachen, das heißt, wenn du 10 hast, musst du entsprechend 10-mal separieren oder halt eben 20-mal, weil du alles doppelt machen musst, das heißt, es kostet, du hast immer einen Verlust auf dem Weg und deswegen muss man das maßschneidern, diesen kompletten verfahrenstechnischen Ansatz für den jeweiligen Stoffstrom. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir am Anfang halt möglichst separat die Dinge so einsammeln, dass sie eben irgendwie ein definierter Ausgangsstrom sind, um daraus dann das machen zu können. Ja, genau. Und das ist das Geschäft von Take Back, eben bis hin zum Endkonsumenten, also dann eben die Leute abholen im Kinderzimmer, dass sie uns ihr altes Spielzeug geben oder ihre alten Schnuller oder auch irgendwie in der Industrie, dass die uns irgendwie abgenutzten Betriebsmittel, was sie verwendet haben, was das Plastik ist, dann halt an uns geben, anstatt in ihren Gewerbemüll hauen. Weil erst dann ist ja der Grundstein gelegt, dass man es das weiter aufbereiten und später anwenden kann. Ja, also insofern nochmal zurück zu deiner Frage. Wir schauen uns sehr genau an, was die Leute brauchen. Das ist immer anders. Und dann stellen wir ein Team zusammen aus Experten und Expertinnen, die genau dafür halt alle Expertise mitbringen. Das heißt, Ingenieure, Designer, meistens irgendwelche Projektmanager, hast Umweltbewertungsspezialisten, du hast aber auch Berater dabei, du hast vielleicht Logistiker, IT-Fachleute, also Disziplinen halt werden zusammengestellt. Die machen dann über mehrere Wochen hinweg einen genauen Plan, wie man vorgeht halt. Und dann einigt man sich da drauf und dann verstehen wir nochmal tiefer im ganzen Team und oft ist halt Recherche, Synthese, ausprobieren, dann lernen für die Skalierung. Das ist so ein bisschen Grundprinzip, so wie halt jedes Entwicklungsprojekt so ein bisschen.
Ja, ich habe auf eurer Website gesehen, ihr habt als eines der Projekte das Schnullermonster gemacht. Erzähl doch mal was darüber. Das finde ich nämlich so ein total schönes, greifbares Projekt, auch für alle, die vielleicht nicht ganz so tief in dem Thema drinstecken wie
Ja,
du und ich.
tut mir leid, wenn ich jetzt zu sehr abnörde.
Ich finde das super. Es ist ja auch, wir sind ja hier auch in einem
Okay,
Fachpodcast.
perfekt, das freut mich. Ja, das Schnullermonster ist super cool, weil es, also man muss sagen, es steckt immer noch in den Kinderschuhen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass das schon die Lösung für das Problem Schnuller und Plastikmüll ist, aber es zeigt genau, wie wir eben sagen, okay, man muss, was ist jetzt ein Schritt? Ne, und wie bringen wir ihn in die Welt? Und da geht es darum, Schnuller und Babyflaschen sind eben so ein Strom, noch dazu so ein Consumable. Also das heißt, du benutzt es, es hat ja ein Limit an Nutzung. Ist ja nicht wie irgendwie ein Spielzeug oder ein Akkuschrauber, den du irgendwie ewig noch, bis er kaputt geht, benutzen würdest, sondern du hast da, oder es hat auch was mit Kaputtgehen zu tun, aber auch viel mit Hygiene halt, dass du den, so einen Schnuller oder eine Babyflasche nicht ewig benutzt. Also sowas zwischen 3 Monaten und vielleicht mal ein Jahr bei den Flaschen. hast du dieses Produkt. Und es macht total Sinn, dass es aus Plastik ist, weil du willst nicht, dass es zerbricht und du willst, dass es leicht ist und du willst es eben gut sauber machen können. Also das ist so. Das ist eben ein gutes Kunststoffprodukt, aber es hat ein Lebensende. Ein ziemlich definiertes sogar. Aber es gibt halt keinen Mülleimer dafür. Nirgendwo auf der Welt. Es ist halt Restmüll und das bedeutet, es landet in Deutschland in der Verbrennung für gewöhnlich und im Rest der Welt auf der Deponie meistens. Kann man jetzt so schwarz-weiß nicht sagen, aber jetzt mal so Pi mal Daumen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, Schnuller aus recyceltem Plastik zu machen. Das ist aber sehr kompliziert, weil da natürlich hohe Anforderungen dran sind, weil Babys das in den Mund nehmen. Will man jetzt auf keinen Fall irgendein Schadstoffthema haben. Und deswegen sind die Hürden da jetzt bei einem Hersteller wie Nook, für den wir das Programm machen, relativ hoch, Recyclingmaterial einzusetzen. Also diese Produktentwicklung, Fertigungsroute, die ich vorhin gesagt habe, die wird erstmal von den Qualitätsmanagern aufs Absteckgleis gesetzt. Also was können wir denn machen? Naja, wir haben eben die Schnuller, die sind ja da. Wir können sie halt einsammeln und was Sinnvolles draus machen. Und auf der Basis ist eben das Nook-Schnuller-Monster entstanden, was auch schon mal zeigt, ich muss halt bis zum Konsumenten ran. Das heißt, was erzähle ich ihm denn für eine Geschichte? So dass es für den auch Spaß macht und so wie ein bisschen wie einkaufen, auspacken, so vom Effekt, halt am anderen Ende des Lebenszykluses ist. Und das ist eben so ein grünes Monster. Ich habe ja die Hoffnung, dass es so vom Fame her wie Santa Claus aufwachsen wird. Mal schauen. Aber könnt ihr euch angucken auf nook.de/recycling. Hängt auch in allen Müller-Filialen aktuell und in ziemlich vielen Kitas in Deutschland und Österreich aktuell, wo halt einfach dieses grüne Vieh da ist und sagt, fütter mich, ich habe Hunger, ich habe Plastik zum Fressen gern. Und zwar Babyflaschen und Schnuller und Trinkbecher von Kleinkindern aus Plastik und zwar von allen Marken, nicht nur von Nook. Das ist ein ganz wichtiges Ding, was wir immer durchdrücken gingen oder versuchen. Klappt nicht immer, aber was natürlich Sinn ergibt, nicht nur das eigene Zeug zurückzunehmen, dann, ne? Ist auch kein Kostentreiber. Genau, und so steht das halt da. Also gibt es so Sammelboxen, gibt es solche Versandbeutel hier, die, eben, die man sich direkt neben dem Schnullerregal im Müller halt mitnehmen kann. Oh, man kann von zu Hause auch als einfach Pakete anschicken, dann kommen die bei uns an und wir machen so eine grobe Vorsortierung und recyceln das dann hin zu Spielzeugen, die wir wieder an die Leute, die mitgemacht haben, also die Kitas und die Konsumenten dann verlosen, sodass die gleichen Kinder quasi, die sich von ihren Schnullern getrennt haben, das dem Schnullermonster zum Fressen gegeben haben, im nächsten Frühjahr dann damit spielen können, mit so Sandförmchen da draus. Klingt erstmal vielleicht trivial, so ein Sandförmchen, aber es ist halt eben auch ein Spielzeug. Das heißt, viele von den Hürden, die der Qualitätsmanager bei Nook hat, dass er sagt, oh, das geht, das ist alles giftig und hält nicht und so, werden dadurch schon erstmal adressiert und auch gelöst, dass wir sagen, hey, wir können hier ein Spielzeug draus machen. Ein anderes Thema, was super interessant ist bei dem Projekt, ist Farbe. Also das ist immer beim Recyclingmaterial ein Thema mit Farbe, weil ja schon Farbe drin ist. Für gewöhnlich ist man daran gewohnt halt, dass man einen farblosen Kunststoff hat und dann Farbstoff reinhauen kann. Wenn du jetzt Recyclingmaterial nimmst, ist natürlich schon Farbe drin und auch in diesen Schnuller-Babyflaschen sind super viele Farben drin. Auch wenn große Teile transparent sind, aber die, die nicht transparent sind, sehr bunt. Und wir haben ziemlich coole Ergebnisse hinbekommen, ohne irgendwas nachzufärben, weil das ist immer sehr aufwendig, dann halt in einem bereits vorgefärbten Material noch eine Farbeinstellung vorzunehmen. Kriegt man hin, wenn man das unbedingt will, kann man das machen. Aber es ist ja auch immer die Frage, wie viel Aufwand will man sich machen, letztendlich wie teuer wird so ein Prozess. Und was wir hier hinbekommen, ist, dass diese Spielzeuge, die entstehen, komplett zu 100% ohne ein Additiv, sondern nur aus dem Ausgangsmaterial bestehen und wir einfach eine geschickte Farbsortierung und Mischung machen. Also wir haben quasi wie unseren Farbmalkasten im Plastik repliziert und können jetzt auf Basis von dem Strom, wo es schon auch, wenn man das eben dann in vielen Tonnen sieht, als homogener Stoffstrom, kann man schon, also es ist, auch wenn es gewisse Schwankungen gibt, aber es ist eine gewisse homogene Verfügbarkeit von gewissen Farbgruppen und damit kannst du jetzt mischen und halt eben Top-Farbergebnisse erzielen, auch so ein Knallrot, was mich voll begeistert, was glücklicherweise auch noch die Nook Signature, also die Nook Markenfarbe ist, war ganz nett. Aber so generell einfach dieser Ansatz, ich kann über Mischen das Farbproblem in den Griff bekommen. So denkt keiner, der gerade ein neues Kunststoffprodukt designt. Und das ist so im Kleinen oder ein kleiner Aspekt halt, wie unsere holistische Perspektive dann plötzlich Lösungen aufmacht an Stellen, wo die, das ist keine schwere Lösung. Das hätte man sich vor 30 Jahren auch schon ausdenken können. Da gab es die Technik auch schon. Aber so, wer hat denn ein Interesse daran, so eine Lösung zu finden und lobbyiert die dann quasi auch in den Konzern rein, dass man das weiterverfolgt? Das sind halt wir und das ist genau entsprechend unseres ursprünglichen Plans, aber eigentlich noch viel mehr, als wir uns damals vorstellen konnten. Aber es lebt halt davon, Full Service zu machen. Sonst hätten wir würden wir die Ansätze so nicht finden.
Das heißt, es lebt wahrscheinlich auch davon, dass ihr so ein krass interdisziplinäres Team seid, oder?
Absolut, ja, absolut. Das ist entscheidend bei der ganzen Geschichte. Natürlich operativ nicht immer leicht, die Leute nicht zu überlasten, aber auch auszulasten, wenn sie all die verschiedenen Skills haben, aber ja, das ist key, auf jeden Fall. Und nicht nur das, sondern auch, dass jeder Einzelne dann aus seiner eigenen Disziplin rauskommt oder sozusagen immer noch andere mitdenkt und so zu so einem Multitalent wird. Das ist so eine Entwicklung, die wir bei allen Leuten hier sehen und halt auch natürlich unterstützen, vielleicht so ein Skill des 21. Jahrhunderts auch ist, so ein bisschen aus seiner Nische rauszukommen, habe ich den Eindruck.
Ja, total. Ihr habt ja vor kurzem Crowdinvesting gemacht und fast 1 Million Euro eingesammelt. Ich meine, klar, ihr seid auch ein großes Team, ihr habt auch hohe laufende Kosten, aber was habt ihr denn ansonsten vor? Was sind so die nächsten Schritte für Holy Poly? Was ist eure große Vision weiterhin?
Das große Kapitel ist jetzt groß zu werden, vor allem in dem Mengendurchsatz, den wir vielleicht auch nicht selber machen. Das ist nämlich also nicht der wichtige Punkt, dass wir selber große Hallen haben, wo ganz große Anlagen drinstehen. Kann schon sein, dass das passieren wird, das müssen wir gerade am Hin und Her überlegen, aber der Punkt ist ja, wir wollen was ändern an dem, wie das Material benutzt wird. Und aktuell sind es halt so 5% in Deutschland, die recycelt werden in unseren Bereichen, in der Welt weniger. Das wollen wir hochschrauben. Und da geht es dann halt letztendlich um hunderttausende Tonnen im Jahr, auf die wir einen Einfluss nehmen wollen. Und da wollen wir hinkommen. Und zwar noch so rechtzeitig, dass es auch einen Impact hat für die Klimakrise, auf die das ja einen direkten Einfluss hat. Weil mehr Recycling ist gleich weniger Energieverbrauch und auch weniger Verbrennung und weniger Deponierung. All das sind weniger Treibhausgase. Das heißt, wir müssen schnell sein, dabei größer zu werden und wir müssen uns natürlich auch erstmal professionalisieren noch mehr, um da noch weiter hinzukommen. Aber letztendlich richten wir uns dieses und nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch voll darauf aus, ja, wirklich Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Tonnen zu bewegen oder zu beeinflussen mit allem, was wir diesbezüglich tun können. Und das sind halt ganz andere Denkweisen, die dann nötig sind. Trotzdem werden wir diesen Projektansatz und auch diesen ganz kleinen Anfangansatz nicht über Bord werfen. Das ist keinesfalls. Aber wir setzen auch einen zweiten Geschäftsbereich drauf, der sich Stoffströme nennt, der eben, wenn das dann mal ausgereift ist, dann halt massenhaft Material liefert an die Marken, die das haben wollen.
Wie seid ihr eigentlich ganz ursprünglich zum Thema Kunststoff gekommen?
Wir kannten uns eben in diesem Verein Konglomerat e.V., der betreibt offene Werkstätten, viele verschiedene, also nicht nur Kunststoff. Kunststoff haben wir dann erst auch gebaut, sondern halt sowas wie Tischlerei oder Metallwerkstatt oder FabLab, also Lasercut, 3D-Druck, Elektronik, aber auch Nähwerkstatt oder Digitaldruck oder Buchdruck, alles Mögliche gemischt. So immer mit dem Ansatz, die Überschrift ist Kultur der Marke Eigenbau, also einfach das Ermöglichen, dass man selber die Dinge halt anders macht, wirklich auf der Materialebene. Dafür Raum, Wissen, Infrastruktur, Community zur Verfügung zu stellen. Und in dem Feld waren wir halt unterwegs und haben dann, wie ich es am Anfang gesagt habe, diese Open Source Hardware Entwicklung Precious Plastic gefunden, weil das war auch was Besonderes daran. Die haben gute YouTube-Videos gemacht, die ganz einfach und spaßig aussehen. Natürlich ist es am Ende nicht so einfach, wie das da wirkt in den Videos, aber dadurch war das so ein popkulturelles Ding oder na, Pop kann man vielleicht nicht sagen, aber so megakulturell war das schon sehr, sehr attraktiv irgendwie und cool und neu. Und für uns war immer so ein grundsätzliches Problem. Wir wollten halt rauskommen damit mit diesem, ey, du kannst was ändern an der Welt, du kannst es umbauen. Und wenn du aber bei der Tischlerei unterwegs bist oder so, da hast du immer diese ganze handwerkliche Zunftgeschichte und da ist halt der Platzhirsch, der Werkstattmeister und ach, das kann ich eh nicht. Und bei dem Plastik war das halt nicht vorgegeben, sondern weil das gibt's halt nicht. Und deswegen war das interessant und dann hatten wir halt Erfolg einfach damit und haben dann irgendwann kapiert, was es halt für einen Klimaimpact hat. Und auch wie völlig verquer halt die Nachhaltigkeit des Materials eigentlich ist im Verhältnis zu dem, wie es gesehen wird, wo es ja der Teufel schlechthin ist, der alles kaputt macht auf der Welt, was totaler Schwachsinn ist. Und in diesem Spannungsfeld halt und gleichzeitig, wo du siehst, dass eigentlich alle Lösungen da sind, ein bisschen wie bei regenerativen Energien, es ist wirklich eigentlich da. Aber man muss es jetzt halt umsetzen und da kann man wirklich einen Unterschied machen, wenn man das hinbekommt. Ja, und in diesem Spannungsfeld war es irgendwie dann interessant und gleichzeitig auch halt Potenzial geschäftlich, was wir irgendwie gesehen haben. Und dann eben auch aus diesem kulturellen und dieser Perzeption von dem Material, der irgendwie was erstmal super negativ ist, dem entgegen haben wir dann ja unseren Namen auch gesetzt. Nein, holy poly, wir lieben Plastik. Geil.
Wir müssen halt
Ja.
irgendwie nur richtig mit den Ressourcen, die wir haben und die wir nutzen, umgehen und sie eben nicht überspitzt gesagt in der Gegend rumschmeißen.
Ja, exakt, genau. Und es löst halt gar nichts zu sagen, lass jetzt alles aus Papier machen. Es bringt überhaupt nichts. Du schaust auch nicht darauf, was in deinem Papierstrohhalm alles an Druckfarbe drin ist, zum Beispiel. So, das. Genau, und dann wird es halt schwierig. Der Teufel steckt im Detail. Und das heißt, da hast du dann unendlich viel zu tun. Und das heißt, wir werden hier erstmal nicht von wegkommen, auf absehbare Zeit.
Wie kann in deiner Meinung nach das volle Recyclingpotenzial von Kunststoffen ausgeschöpft werden, also jetzt auch über eure Projekte hinaus? Also was müsste, könnte, sollte passieren, wenn wir uns das Ganze gesamtgesellschaftlich sogar angucken wollten?
Also was halt per se einfach schlau wäre, wenn wir einen vernünftigen CO2-Preis hätten. Punkt. Und ein Klimageld dazu, damit er sozial verträglich ist. Das ist einfach, man kann es nicht oft genug wiederholen. Und man sieht jetzt ja gerade, dass die Zertifikatspreise wieder deutlich runtergehen. Ich habe nichts gegen, wenn das über Zertifikate organisiert ist, von mir aus. Aber wenn es zu dem Effekt führt, den es gerade hat, ist es natürlich komplett sinnlos. Das ist halt einfach zum Heulen, dass man da immer noch drüber reden muss. Weil es halt offensichtlich ist, dass wir uns halt alles kaputt machen dadurch und es ändern könnten. So, und dadurch, dass wir es nicht tun und auch dazu dann ja auch noch fossile subventionieren, aber allein dadurch, dass wir CO2 nicht bepreisen für die Kosten, die es ja offensichtlicherweise verursacht, ist es halt so, dass wir ein Unlevel Playing Field haben und die halt das neue Plastik herstellen, immer billiger sind als wir. Und das ist natürlich eine Riesenblockade. Und müsste sich ändern, so ganz grundsätzlich. Und ich bin generell ein Fan davon, halt wenige gute Regeln zu machen, anstatt viele, viele Flickenteppichregeln. Deswegen glaube ich so, das wär gut. Was so nicht die Politik angeht, sondern so eher die Industriepraxis, wäre halt eine Simplifizierung der Materialien ein Schlüssel, dass man sagt, man macht weniger verschiedene, weniger irgendwie noch krass maßgeschneiderte Blends, weniger krasse Farben, weniger eben Extrawürste, damit man mehr zu einem homogenen, nutzbaren, auch effizient bewirtschaftbaren halt Strom kommt. Bisschen passiert das schon in der Verpackung. Da ist echt einiges passiert in den letzten 10 Jahren. Das ist beeindruckend. Die haben halt natürlich den Vorteil, dass sie eine sehr schnelle Umdrehungszahl haben. Also sie können relativ lang im Umlauf und dann kommen sie wieder zurück. Das heißt, du hast schnell auch, siehst du den Effekt bei dem, wo sie ja selber das Material haben wollen aus dem Recycling. Deswegen ist es da näher zusammen. Aber das könnte man überall machen. Simplifizierung, aber dafür muss man halt abstrahieren und ist halt weit weg von seinem Eigeninteresse hin bei so einem Gemeininteresse und das ist natürlich schwierig. Aber wir halten die Fahne hoch dafür. Man sieht schon, dass die halt, dass Materialstrategien immer mehr angewendet werden. Das war vor 20, 30 Jahren einfach gar kein Thema. Das hat einfach niemand interessiert, sondern du hast halt was gemacht, was als Produkt funktioniert. Und mittlerweile gibt es teilweise rein aus Kostengründen, teilweise weil einfach das eine Plastik oder der eine Werkstoff generell einen niedrigeren CO2-Fußabdruck grundsätzlich hat als der andere. Also nimmt man den oder eben irgendwas verboten wurde oder so. Da siehst du, dass wirklich auf Stoffstromebene sich krass was verändert, wenn Materialstrategien implementiert werden. Und das zeigt auch, dass da was passieren kann und denke ich auch weiter wird. Aber das ist vielschichtiger.
Ja, wir haben gesamtgesellschaftlich noch viel zu tun und auch
Ja.
politisch. Ich habe gerade die ganze Zeit genickt, was man im Podcast natürlich nicht hört. Ja, wir sind tatsächlich schon am Ende der inhaltlichen Fragen angekommen. Ich stelle meinen Podcast-Gästen ganz gerne immer zum Abschluss noch ein paar persönlichere bzw. Interaktive Fragen. Und zwar über deinen Job hinaus. Was tust du persönlich täglich oder regelmäßig für das Thema Nachhaltigkeit in deinem Leben?
Ich überlege immer, ob ich es öffentlich sage oder nicht. Aber ich habe keinen Führerschein und deswegen fahre ich mit dem Fahrradanhänger rum. Richtig hippie-mäßig. Genau, das ist eigentlich eine gute Lösung für mich, weil ich dadurch überall damit hincruisen kann. Aber es ist natürlich auch körperlich anstrengend, aber dann habe ich auch keinen Bedarf an irgendwelchen Sportaktivitäten, weil es durch die alltägliche Mobilität bereits abgedeckt ist. Aber muss man wollen halt, ne?
Ja, wir haben tatsächlich auch ein Fahrrad mit Anhänger in Ergänzung zum Auto zugegebenermaßen. Aber ich finde es super. Also
Ja,
ich bin großer
ja.
Fan vom
Auch besser als
Fahrradfahren.
Lastenrad, weil so Lastenrad ist halt sperrig und so und teuer, gefährlich, aber Anhänger ist cool und modular.
Stimmt, der ist sogar noch besser reparierbar.
Ja, und halt nutzbar. Du kannst das gleiche mobil oder du kannst es switchen zwischen verschiedenen Fahrrädern von einer größeren Peer Group. Ist schon geil. Habe ich auch mal eine Weile drüber nachgedacht, ob ich da irgendwas gründe, aber da war die Crew nicht so da.
Man kann ja mittlerweile bei anderen Startups auch Werbung in anderer Sache, bei anderen Startups Fahrradanhänger ausleihen, monatsweise. Das finde ich ganz praktisch, wenn man das mal ausprobieren möchte.
Ja, es steht und fällt dann alles mit dieser Kupplung. Die muss ja halt gut sein und universell. Und dann, ja, sehe ich da schon ein ziemlich großes Potenzial.
Da entstehen die neuen Geschäftsideen.
Ja, nö, und sonst halt, ja, was man so macht. Aber ich denke auch, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir in der Nachhaltigkeitsbewegung wegkommen von dem individuellen Bla. Das hat uns richtig, damit haben wir uns komplett ins Knie geschossen, weil wir eben insbesondere die Industrie aus der Verantwortung gelassen haben und auch so Begriffe und Konzepte wie Carbon Footprint, die kommen ja daher, die wurden uns reingedrückt, weil es jetzt unser Fußabdruck auf einmal wäre. Nee, es ist Produzentenverantwortung, vielleicht auch politische Verantwortung, das hinzubekommen. Das finde ich immer ein bisschen verstörend, dass dann die Leute, weil sie sehen, okay, ich bin Premium-Öko, dann fangen sie an, sich so zu rechtfertigen, dass sie mit dem SUV gekommen sind oder mit dem Flugzeug, es ist mir wurscht. Macht das spielt keine Rolle. Es geht halt darum, ob wir jetzt sehr schnell alle Systeme umbauen. Wir drehen uns dazu viel um uns selbst dadurch oder bleiben auch dann im Core halt nur. Dabei müssen wir halt die Funktionsweisen der Wirtschaft ändern. Und dann
Ja,
können wir dabei,
total.
glaube ich, auch mit dem SUV rumfahren. Ich glaube, das ist jetzt nicht so das Riesenproblem.
Ich vernetze mich bei Zeiten nochmal mit Arne, mit meinem Partner, der ist nachhaltiger Mobilitätsmensch. Der ist kein SUV-Fan.
Ja, nee, klar.
aber tatsächlich, das ist ja tatsächlich auch, wo ich mal hergekommen bin. Ich habe angefangen als die Zero-Waste-Tante und saß ständig mit Leuten, also mit 15, 20 Leuten und habe denen erzählt, keine Plastikstrohhalme mehr und geht alle unbedingt unverpackt einkaufen. Und es ist toll, unverpackt einzukaufen, wenn du da Bock drauf hast und wenn du das kannst, wenn deine Ressourcen das hergeben. Aber das wird nicht die Klimakrise
Ja.
aufhalten, leider.
Ja,
Wäre schön, wenn
genau.
es so
Und es
einfach
geht so
wäre.
viel Energie da drauf und dann aber eben auch diese Selbstgerechtigkeit, die halt da dran hängt. Ach, das ist einfach nicht hilfreich. Das macht auch keinen Spaß halt. Das ist auch sowas, was mich so nervt. Das ist dann immer alles und oh, und ist das schon korrekt genug und oh. Na, Hauptsache, wir bauen das jetzt ja mal richtig. Mein Gott.
Wir bauen einfach komplett bessere Anlagen und Systeme für alles.
Ja, und da müssen wir grundsätzlich natürlich auch über Suffizienz reden. Klar, aber nicht im Du und hast du jetzt deinen Stoffbeutel mitgenommen. Klar, ja, aber wir brauchen doch mal eine grundlegende systemische Lösung für, warum wird es denn immer wieder mehr Elektroschrott? Na, weil wir alle mehr Elektrogeräte kaufen. Also irgendwie ist dann schon so ein Smartphone, hat, glaube ich, die Menge an Elektrogeräten erstmal reduziert von 3 auf 1 oder so, die dann vielleicht manche Leute hatten. Und solche Lösungen brauchen wir halt irgendwie. Und sicherlich sind die auch nicht nur technisch, klar, auch soziale Innovationen. Aber mit dem Du-Du-Du-Finger, glaube ich, kommen wir da nicht sehr weit. Und es macht halt auch keinen Spaß.
Ja,
Das war für
ich
mich auch
bin.
so der Grund, aus der generellen Umweltbewegung rein in die offenen Werkstätten zu gehen, weil ich da einen komplett anderen Spirit erlebt hat. Waren halt auch nicht alle Ökos, aber war halt, es ging halt darum, das nächste Ding jetzt halt zu bauen, so und okay, wie machen wir es denn? Und nicht um das, was ist noch falsch und das ist auch falsch und oh.
Sondern irgendwie, wie kann man es besser machen und wie kann es dabei auch noch Spaß machen, ne?
Genau.
Du hast außerdem noch die Ehre und darfst, wenn du Lust hast, eine Wochenchallenge zu mitmachen, an die Zuhörer geben, rund ums Thema Nachhaltigkeit.
Überlegt mal, welches Produkt in eurem Umfeld, was ihr so benutzt, man halt auch nicht als Eigentum, sondern als Nutzung beziehen könnte und probiert es mal aus. Ich habe es zum Beispiel gerade, mein Fahrrad ist kaputt und da nehme ich jetzt hier mal diese Leihbikes von Nextbike, die hier rumstehen. Und das ist interessant, weil du dieses Problem nicht mehr hast. Ich muss meine Logistik so planen, dass ich es ja wieder einsammle, mein Fahrrad, da wo ich es abgestellt habe, sondern ich komme in dieses Free Floating rein. Das ändert schon was. Gleichzeitig ist es ja nicht garantiert, dass es vor dem Haus steht, wenn du los musst. Das ändert auch was. Aber das mal auszuprobieren, vielleicht auch mal eine ganze Woche auszuprobieren, ist interessant und gibt es ja mittlerweile für ziemlich viele Güter.
Danke.
Sehr gut.
Wir
Cool.
checken dann bei Instagram mal ein, wie das Ganze so geklappt hat.
Sehr gut.
Und ganz zum Schluss, wie könnte ich Menschen, die das Ganze jetzt super spannend fanden, wie wir hier abgenerdet haben, wie können wir mit denen Kontakt treten?
Bei LinkedIn am liebsten. Das ist so für so, also außer natürlich, ihr arbeitet jetzt irgendwie bei einem großen Konsumgüterkonzern und wollt gerne eure Kundschaftsprodukte im großen Stil umlenken, dann könnt ihr gerne auf unserer Webseite so einen Call buchen. Aber für so Einzelpersonen und ihre Anliegen ist mir das lieber, wenn es als LinkedIn-Nachricht kommt oder als E-Mail, die steht auch bei uns auf der Webseite. Aber manchmal buchen die Leute dann diese Calls und mein Kalender ist schon ganz schön strapaziert und wenn die dann da drin sind, das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Deswegen lieber dann schriftlich. Genau, und dann gucken wir mal, was das Anliegen ist, ob ich euch da weiterhelfen kann oder eher einer meiner Kolleginnen und Kollegen.
Ich danke dir, Frido. War total spannend, mal zu hören, wie ihr euch weiterentwickelt habt und was ihr überhaupt so tut. Für alle, die das nicht wissen, ich lerne auch im Podcast immer noch ganz viel über meine Gästinnen und Gäste kennen. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg und allen, die zuhören, wünsche ich eine schöne Woche.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung und bald.